Und ich habe heute keine Bombendrohung für euch. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute ist mir Mario Thuner zugeschaltet. Hallo Mario, wie geht's dir denn?
Hallo Fabian, ja, wieder etwas besser. Die Temperaturen sind ja nicht mehr ganz so hoch, jetzt zumindest mal aktuell. Und ja, eine Bombe habe ich auch nicht dabei.
Du hast keine Bombe dabei. Wenigstens eine Bombennachricht. Wir werden im Laufe des Gesprächs vielleicht darauf kommen. Wir reden über Heidi, ihre Tochter, und über Germany's Next Topmodel, das ja, wenn diese Sendung ausgestrahlt ist, ein paar Stunden zu Ende ist. Und die letzten Jahre hat man ja immer große Live-Shows in Deutschland gemacht, und da gab es zum Beispiel auch mal eine Bombendrohung im Vorfeld oder im Laufe der Sendung, die man dann wirklich auch ernst genommen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob derjenige verurteilt wurde. Da habe ich, glaube ich, dann wenig gelesen.
Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt jemand ausfindig gemacht wurde. Ob der Täter überhaupt identifiziert war, da bin ich mir gar nicht sicher.
Aber man muss immer sagen, die Live-Finals mit Heidi waren mit Absicht immer so, oder nicht, was heißt mit Absicht, aber sie waren schon immer so das Schlechteste der Staffel. Kannst du mit dem hinzustimmen?
Ja, jetzt so rein ganz oberflächlich von außen betrachtet schon, sicherlich. Ist immer was Besonderes, wenn das dann live ist und wenn dann live eine Entscheidung stattfindet. Ich muss dir so ehrlich sagen, ich habe die Sendung nie großartig verfolgt. Also ich habe da vielleicht mal in so ein Finale vielleicht so 2-3 Minuten reingeschaltet. Ich glaube, da gab es ja auch mal ganz kuriose Szenen irgendwie dann mit, weiß ich nicht, Thomas Gottschalk oder so, glaube ich, sogar.
Ja, und es gab ja zum Beispiel auch so in früheren Jahren, da wurde auch gesagt, dreht zu Hause den Ton bis zum Anschlag auf, dann hört ihr, wie Heidi Klum scheinbar jedes Wort aufs Ohr gesagt wird.
Ah ja, da war auch was, ne, dass da ihre Moderationsfähigkeiten, sagen wir mal, leicht in Zweifel gezogen wurden. Ja.
Und auch heute muss ich noch sagen, nach so vielen Jahren Project Runway, America's Got Talents und Germany's Next Topmodel, muss ich ganz ehrlich sagen, ihre Off-Texte, sie wirken wirklich irgendwie, als würde eine Achtklässlerin ein Referat halten. Grüße gehen raus an meine ehemaligen Achtklässlerinnen.
Ach so, vom Stimmton, oder? Weißt du das jetzt Off-Text?
Von der Stimmlage, das kann sie einfach nicht.
Ach so, ja. Ja gut, ich meine, das ist ja ein alter Switch-Klassiker von Martina Hill. Wunderbar in Szene gesetzt, dass sie da eine ganz spezielle Tonlage hat. Gut.
Ja, ich meine, aber wenn du auch die heutige Betonung anhörst, du merkst bei ihr nicht so wirklich, wo auch ein Satz endet oder wo eine emotionale Tiefe drin ist. Sie liest einfach das vor, was da auf dem Ding draufsteht. Also ich habe da keine Besserung festgestellt.
Also ich würde jetzt mal sagen, Heidi Klum steht wohl in erster Linie als Persönlichkeit im Vordergrund, ne? Und nicht als die geschliffene Moderatorin oder eine gelernte Moderatorin. Das ist sie nicht. Natürlich nimmt sie diese Rolle dann phasenweise ein, wenn sie da jetzt ein Finale von Germany's Next Topmodel hostet. Aber wenn man sich mal die Quoten in der Vergangenheit anguckt, von den Finalsendungen, dann war das ja zumindest mal rein, was die Quote betrifft, kein Hinderungsgrund für einen Erfolg.
Ja, aber Joko und Klaas haben ja auch nie ihre eigenen Sendungen moderiert, bei denen sie irgendwie Kandidaten begleitet oder selber was begleitet haben. Also die haben sich ja nicht hingestellt und haben dann gesagt, gut, wir moderieren jetzt selber das Duell um die Welt. Ja, da muss man halt auch anderen den Vortritt zu lassen. Und es ist halt schon komisch, dass so ist, dass so ein Finale über 3 Stunden läuft, wo du am Ende zwischen 3 oder am Ende auch nur 2 Frauen entscheidest. Jetzt sind ja noch Männer hinzugekommen und da will ich dann auch gleich nochmal eingehen. Dass es halt eine wahnsinnig langweilige, wahnsinnig strapazierte Show ist. Selbst da könnte sich DSDS noch was abschneiden.
DSDS könnte sich da was von abschneiden? Das heißt, meinst du in dieser Verkündungskurve? Oder
in der Verkündung, die hatten ja früher nur eine Stunde oder eine halbe Stunde, als die Sendung noch zweigeteilt war. Und da braucht man 3 Stunden.
Ja gut, aber da gab es ja elendig lange Verkündungen von Marco Schreil, die waren ja damals legendär.
Ja.
Ja, aber was Heidi Klum betrifft, da scheint es ja so zu sein, dass sie in den letzten Jahren oder über die Jahre hinweg sogar immer noch mehr Raum bekommen hat. Sie ist ja jetzt sozusagen auch alleinige Jurychefin und hat nur noch wechselnde Gesichter an ihrer Seite.
Und das macht für mich das Format so kaputt.
Ja, okay. Ja, kannst du ja gerne gleich noch ausführen. Es gibt ja diesen Schriftzug bei Heidi Klum, weiß ich auch gar nicht, ob das schon am Anfang so war, in der ersten Staffel. Das sind halt alles so Faktoren, wo du schon merkst, sie scheint da eine große Macht zu haben, auch hinter den Kulissen, wo ihr Vater ja diese Modelvermittlung dann übernimmt. Das wurde ja in der Vergangenheit teilweise auch schon häufiger mal kritisiert. Also so dieser ganze Backapparat hinter dieser Sendung, der scheint doch schon sehr Klum durchtränkt zu sein. Und ich glaube natürlich, wenn du über so viele Jahre so großen Erfolg hast und der verbunden ist mit dem Namen und mit dem Gesicht von Heidi Klum, ist es ja nun mal auch klar, dass sie sich da wahrscheinlich dann auch immer mehr Macht erarbeiten konnte dadurch und immer mehr Forderungen stellen konnte, immer mehr Bedingungen. Und ich sage mal, deswegen wird sie wahrscheinlich so dieses Format auch immer mehr zu ihrem gemacht haben und immer mehr von ihren eigenen Vorstellungen durchgesetzt haben. Und es scheint ja nun mal so, wenn man sich das jetzt von außen anguckt, so von den Konstellationen, dass sie eben auch darauf bedacht war, sich selbst immer mehr auch in den Mittelpunkt und als zentralen Anker zu positionieren. Und gut, das kann dann natürlich so eine Dramaturgie oder so ein Feeling von so einem Format sicherlich auch verändern, so dieses ganze Gefüge. Und das scheint ja etwas zu sein, was tatsächlich auch bei dir zumindest eingetreten ist.
Ja, also es ist ja zum Beispiel, gab es mal so eine legendäre Staffel, wo Heidi Klum so ein Pult hatte, wie, also man denkt sich da immer so wie bei DSDS, Deutschland sucht einen Superstar, wo dann einfach nur Bohlen in der Mitte sitzt, aber da war das wirklich so, dass sie vorne dran saß und das Pult dann hinter ihren Rücken ging und ich glaube Thomas Hayo und ein anderer Juror saßen dann hinten dran und das hat schon ganz komische Szenen gehabt. Also, ich hatte
jetzt auf ihren Schultern.
Also es sah so ähnlich aus, hätte man sagen können. Und jetzt seit 8 Jahren hat man nur noch Gastjuroren. Damit will man sich so ein bisschen, hat man gesagt, will man mehr Stars reinholen, aber das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Denn diese Gastjuroren zum Teil sind einfach nur irgendwelche Models. Mir hat da eigentlich immer so ein bisschen der Agenturchef Payman wieder gefehlt oder jemand, der die Frauen trainiert hat wie Bruce Darnell. Also wirklich die guten Seiten dieser Sendung wurden zum Teil immer mehr rausgenommen, eben damit es eben keine wirkliche Kritik unter den Juroren mehr gibt. Das ist ja schon auffällig, dass Heidi Klum eigentlich ihren Stiefel von vorne bis hinten durchzieht und dass du eben jetzt keinen Juror mehr hast, sagt, nee, ich glaube an die, warte mal, und dass es da keinen Streit mehr gibt. Und wenn es auch unter den Juroren keinen Streit mehr gibt, dann brauchst du natürlich mehr Streit unter den Kandidatinnen.
Wie ist denn das? Also wie gesagt, ne, ich habe die Sendung nie großartig verfolgt und bin eigentlich auch gar kein Fürsprecher dieser Sendung. Deswegen müsstest du da mal noch mal was zu sagen, jetzt nachträglich. War das denn damals so, dass dann alle 3 Jurymitglieder auch die Entscheidungsgewalt hatten, dann zum Beispiel prozentual so und so viel von ihrer Bewertung einzubringen und dann auch über die Siegerin zu entscheiden? Und ist das dann jetzt was gewesen, wo jetzt
das war vielleicht Heidi
dann immer mehr ein Meinungsmonopol und ein Entscheidungsmonopol praktisch aufgebaut hat?
Das war in den Anfangsjahren vielleicht noch so, aber ich glaube, unter Thomas Hayo und Michael Michalski war das dann auch am Ende schon länger nicht mehr so. Also da hatte Heidi Klum natürlich schon immer mehr das Sagen. Und ich finde das interessant, dass in den letzten Jahren massiv auch die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind. Also im Jahr 2020 waren die Quoten natürlich, die Reichweiten war natürlich die Bombe, weil wir natürlich coronamäßig alle zu Hause gesessen waren. Da hatte die Staffel, ich glaube, noch knapp 2,5 Millionen Zuschauer.
Und, ja, ich glaube, auf jeden Fall noch über 2 Millionen, ja.
Genau, und 2021 hielt sich das sogar auf demselben Niveau noch. Mhm. Und dann wurde es interessant, mit Staffel 17 durften das erste Mal auch ältere Frauen und Plus Size mitmachen. Also die Teilnehmerinnen durften bis 68 Jahre alt sein. Und dann muss man schon sagen, da sind die Reichweiten dann auch gekippt.
Ist das in Gänze wirklich so?
2,2 Millionen, ja.
Okay, ich habe zum Beispiel, ich glaube gerade auch im ersten Jahr, wo dann, da wirst du ja dann...
Und im zweiten Jahr war es dann eben so, dass nur noch 1,8 Millionen dabei waren.
Okay, und aber was du ja vielleicht dann jetzt nochmal ergänzt hättest, ist, dass dann eben noch auch noch die Männer dazu gekommen sind.
Und das war aber erst ab dem Jahr 2024 und dann hat die Sendung nur noch 1,8 Millionen Zuschauer gehabt.
Okay, aber ich kann mich zum Beispiel auch gerade beim jüngeren Publikum daran erinnern, dass da zum Auftakt durchaus sogar die besten Werte seit Jahren aufgekommen sind. Also die Marktanteile, gut, jetzt kannst du wieder dagegen halten, guck nicht auf die Marktanteile, aber wenn ich da auf die Performance bei den 14- bis 49-Jährigen gucke, war da das Interesse zum Anfang doch ziemlich hoch.
Ja, zum Anfang also, mit 1,4 Millionen und dann zum Finale nur noch 900.000 und du siehst wirklich eine Kurve der Werberelevanten, die nach unten gegangen ist. Bei den Männern.
Okay.
Und interessant ist es ja auch, dass es in den USA hat es auch zwei Staffeln gegeben mit Männern und da sind die Quoten so dermaßen abgefallen, dass sie die Sendung danach abgesetzt haben. Und ich sag mal so, heutzutage würden die sich freuen, nochmal 900.000 lineare Fernsehzuschauer zu haben. Aber, und da muss ich jetzt auch mal reinspringen und muss sagen, ProSieben verdient immer noch sein Geld mit TV-Werbung. Wenn ich mir die Werbeerlöse komplett auf von Joyn angucke, sie betragen im letzten Jahr 1,6 Milliarden. Davon kommen 1,3 Milliarden aus dem Fernsehen. Und nur 313 Millionen stammen von Joyn und Co. Das ist ein Plus von 1 Million im Gegensatz zum Jahr 2024. Das sind die harten Zahlen. Joyn ist zwar alles schön und gut, finanziert den ganzen Bums aber nicht. Müssen wir einfach mal so sagen.
Die Frage ist ja jetzt, worauf willst du damit hinaus? Also willst du darauf hinaus, dass Germany's Next Topmodel jetzt im Linearen ein Problem hat und es neu ausgerichtet werden müsste inhaltlich oder worauf möchtest du da hinaus?
Ich glaube,
weil die Argumentation des, hört sich so an, als ob das irgendwo hinführen soll oder als
ich glaube,
ob
die
du
Zeit
irgendwas am Horizont siehst, wo du Veränderungsbedarf siehst.
Die Zeit von Topmodel ist langsam vorbei. Ich glaube auch, dass dieses Fernsehen wie Topmodel ist wie The Biggest Loser. Kein gutes Fernsehen. Das habe ich auch schon mal vor Jahren ich glaube 2023 geschrieben, da habe ich einen Artikel gemacht, das Ende von Bodyshaming-TV ist bald vorbei.
Ja, ich würde mir wünschen, dass das vorbei wäre und grundsätzlich, ich habe es schon gesagt, ich fand das Format immer schon irgendwie, hatte immer schon eine Aversion dagegen, da gab es immer schon zu viele Punkte, die mich doch ein bisschen abgestoßen haben und immer zu viele zweifelhafte Aspekte an diesem Format, deswegen war ich nie ein Verfolger oder Fan von diesem Format. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir nur mal rein, also jetzt das vom Inhaltlichen wirklich mal entkoppeln, wo ich zum Beispiel gar kein richtiges differenziertes Urteil drüber geben kann, weil ich da viel zu wenig von dieser Sendung gesehen habe. Aber wenn man jetzt mal rein auf die Quotenperformance guckt, glaube ich, ist das noch immer einer der wichtigsten Grundpfeiler von ProSiebenSat.1, wenn nicht inzwischen sogar der wichtigste. Und wenn man sich das dann nochmal anguckt...
Reden wir jetzt von Quoten oder Reichweiten?
Ja, wir reden von beidem.
Ich rede
von Reichweiten. Und wenn man dann jetzt sieht, wie viel die Sendung auch durch Nachgewichtungen noch erzielt und teilweise die Aufschläge da doch auch noch merklich ausfallen.
Ich habe alle Quoten, die ich jetzt hier genannt habe, ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe sie alle von unserem AGF-Tool heruntergeladen, sind alles nachgewichtete Quoten, die ich gerade erzählt habe.
Was ich sagen will, ist, dass es da, auch wenn die Nachgewichtungen sicherlich vielleicht nicht ganz an die vorigen Resultate aus den Spitzenzeiten ranlangen, ist es doch zumindest so, dass da gewisse Impulse noch vorzuherrschen scheinen von Leuten, die sagen, ich zeichne mir die Sendung auf und gucke sie mir nachträglich an. Das scheint ja vorhanden zu sein. Das heißt, eine gewisse Community ist da noch, die die Sendung verfolgt. Wenn man das jetzt mit anderen Sendungen vergleicht, glaube ich, sind die Reichweiten und Quoten für heutige Verhältnisse immer noch wirklich stark. Natürlich abgebaut, ja, aber trotzdem noch stark. Bei den Programmmarken spielt Topmodel jetzt sicherlich auch nicht in der ersten Riege mit, befindet sich da oft im Mittelfeld. Aber zumindest ein gewisser Faktor ist da auch noch zu beobachten, der eine gewisse Kompensation bringt. Also ich würde mal sagen, also klar man kann man da...
Über die Hälfte der Zuschauer der letzten Jahre vor 2020 haben sich davon verabschiedet.
Gut,
die
aber wenn du dir jetzt mal
Join rüber gewechselt.
Gut, das kann sein, dass sich da Leute von verabschiedet haben. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wenn du dir jetzt auch gerade mal speziell andere Castingshows anguckst, wie zum Beispiel DSDS, wie das Supertalent, was es gar nicht mehr gibt, oder auch noch andere Geschichten wie The Voice of Germany, was noch wesentlich schlechter läuft als Germany's Next Topmodel, da muss man doch eigentlich feststellen, dass man es doch eigentlich vielleicht auch mal von einer anderen Warte betrachten könnte, nämlich von der Warte, dass im Vergleich dazu Germany's Next Topmodel noch sich erstaunlich gut gehalten hat.
Ja, aber Entschuldigung, ich bin jetzt auch kein Freund, selbst wenn du jetzt das im Vergleich zu sagst, also Bohlen hat zwar die Leute fertig gemacht, ja, The Voice ist nach den Blind Auditions recht langweilig, aber ich meine auch solche Frauen wie Liana Kagwart haben 2022 Videos veröffentlicht und dann hat sich sogar unser CDU-Zerstörer, wie heißt er noch gleich, hingesetzt und hat da auch ein 1,5-stündiges Video gemacht, wo sie wirklich Teile durchgegangen sind, wo irgendwie eine 16-Jährige mit irgendwie einem Typen posen musste, Fotos machen musste, wo du gesehen hast, dass der ja, irgendwie auch nicht ungeil war.
Ja, aber da werden jetzt Leuten inhaltliche, noch, also jetzt
ja, muss man aber aufpassen. Ich finde es ein schreckliches Format. Ich finde es wirklich ein schreckliches Format
das
und
musst
ich verstehe
du mir
nicht, dass ProSieben das überhaupt so zeigt. Da ist nichts mit We Love to Entertain You. Da wird wirklich auf Menschen rumgehackt und das siehst du jedes Mal.
Ja.
Und da werden auch Sachen gemacht, die ich einfach nicht gut finde und die mit dem Model überhaupt nichts zu tun haben.
Okay.
Das ist eine Unterhaltungsshow.
Ja. Ja, finde ich gut, dass du es nochmal betonst, nur also mich musst du davon nicht überzeugen, weil ich trage diese Überzeugung genauso. Ne? Aber ich finde halt, wenn man sich vornimmt, da von außen eine differenzierte Bewertung auf dieses Format zu machen, da muss man eben aufpassen eigentlich, dass man jetzt die inhaltlichen Sachen mit der, ich sag jetzt mal, quantitativen Performance bei den Quotendaten halt nicht vermischt. So, und ich werbe nur, ich will auch überhaupt mich jetzt gar nicht als, es liegt mir wirklich total fern, jetzt mich irgendwie als Pressesprecher oder so für dieses Format aufzuschwingen. Da habe ich überhaupt gar keine Aktien drin. Aber ich glaube, wenn man sich die Quoten einfach anguckt, dann werbe ich schon dafür, dass man an einem sehr komplexen, fragmentierten Markt im Jahr 2026 das wirklich mal ausdifferenziert mit den Quoten. Und da glaube ich halt einfach, hat die Sendung jetzt nicht so ein riesiges Problem. Also ich glaube, das ist immer noch ein ganz wichtiger Quotenbringer für ProSieben. Glaube auch, dass die Sendung jetzt nicht in Gefahr sein wird. Und dass es eben halt einfach auch ja, in den nächsten Jahren nochmal so sein wird, dass man dann vielleicht noch weitere Verschiebungen beobachtet, vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass sozusagen das größte Problem jetzt mal rein von meiner Außenbetrachtung das ist, dass da inzwischen zu viele Folgen vom produziert und gesendet werden. Also die senden ja fast ein halbes Jahr inzwischen durch. Und dass da dann Ermüdungserscheinungen auftreten und es irgendwann praktisch auch so einen Punkt der Überreizung gibt, wo dann sich auch eine Quotendelle ergibt im Staffelverlauf, auch vor dem Finale, was dann da vielleicht für sorgt, dass so diese, du wirst es betonen in deinem Artikel, praktisch so diese Entwicklung von diesen ganzen Personen, die ja praktisch aus der Asche emporsteigen und so eine Art Modelstar werden sollen im Idealfall, dass diese dramaturgische Entwicklung gar nicht mehr dicht vomstatten geht, weil da einfach vom Startpunkt bis zum Endpunkt viel zu viel Zeit vergeht und das dann einfach irgendwann verpufft und das wird einfach irgendwann zu unübersichtlich. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem. Das hat Germany's Next Topmodel. Das haben aber zum Beispiel auch andere Pro7-Sat1-Formate.
Ja, aber ich möchte nochmal hier bei Topmodel bleiben, denn ja. Zum einen gebe ich dir recht, aber das ist halt die Entscheidung von Pro7, statt 16 bis 18 Folgen jetzt 25 im Jahr zu machen. Sie senden kein halbes Jahr, sie senden dieses Jahr 3 Monate und 2 Wochen. Ja. Das heißt, es ist alles ziemlich verkürzt, es ist geballt. Es ist aber, wie wir sagen müssen, wahnsinnig aufgeblähtes Fernsehen. Und was ich auch als Problem sehe, dass man sich nicht auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Germany's Next Topmodel, ja? Da kann es nur eine oder einen geben. Da gibt es keine zwei.
Entweder du wieso machst nicht? Es kann ein Männermodel
nein,
geben und
nein,
ein Weib-
ist, nein, dann muss es doch. Es, ja, das, du machst Germany's Next Topmodel nicht zwei Topmodels.
Aber es gibt doch nun mal Männermodel und weibliche Models. Warum
ja,
kannst
aber
da
vielleicht
nicht
muss man dann auch mal entscheiden, der Mann schlägt die Frau schlägt den Mann. Ja, das, die Sendung heißt nicht Germany's Next Topmodels.
Okay, das könnte man theoretisch
Das ist meine machen. Devise. Und auch, dass man da überhaupt mit zwei überhaupt hin und her rum macht, das ist viel zu viel Stoff. Da streiten sich die Frauen, dann streiten sich vielleicht die Männer, dann streiten die sich miteinander. Fernsehen muss auch manchmal, bei Dokumentation kann es wirklich kompliziert sein, aber wir sind hier in der seichten Unterhaltungsbranche und da musst du einfach ein klares Prinzip haben. Es muss auch
also
mal
du meinst,
so sein, dass die Sendungen inhaltlich ja wirklich...
Ja.
Ich muss es mal wirklich eine Kritik sagen, aber was der Red 7 wirklich produziert, ist wirklich vom Production Volume vielleicht toll, aber wirklich grützig zusammengeschnitten. Also, dass eine Produktionsfirma, die so ein Format produziert, dass die jede Woche eine andere Endzeit hat, du kannst das ja noch nicht mal wiederholen. Die kriegen das nicht hin wie in Amerika oder wie in 80% aller anderen Länder dieser Erde, die Staffel so zu schneiden, dass du jede Woche zur selben Zeit endest.
Gut, okay. Wenn wir jetzt nochmal inhaltlich vielleicht, du meinst, dass vielleicht ein gewisser Reiz und vielleicht auch eine gewisse Energie, also so als Fallhöhe verloren geht, indem praktisch nicht mehr der absolute Gewinner oder die absolute Gewinnerin praktisch dann alleine auf dem Podest steht am Ende, sondern sich den Sieg in Anführungsstrichen teilen muss. Das ist so eine Qualität, wo du sagst, wenn das als Zielpunkt wieder klarer ausgegeben würde, wäre das geradliniger oder so für dich. Ist das ein Punkt, den du machen wolltest?
Ja, du könntest ja auch im Gegensatz sagen, bei The Voice, du machst eine weibliche Gewinnerin und einen männlichen Gewinner. Der eine hat halt eine Männerstimme und der andere hat eine Frauenstimme. Das ist halt auch ein Unterschied, wenn ich jetzt so argumentiere.
Ja, ich glaube, aber
die kann
man beide
nicht
ganz
so
vergleichen,
nicht.
Weil Model ist ja Modebranche und in der Mode, gut, das kann man in Frage stellen, aber gesellschaftlich ist es nun mal im Westlichen so, dass es da auch in der Modebranche so ist, dass es da zwei Geschlechter gibt oder zwei Geschlechterrollen, also Männermode, Frauenmode. Natürlich gibt es auch viel dazwischen, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, was ja auch eine tolle Errungenschaft ist. Aber trotzdem irgendwie, viele denken immer noch so in diesen Mustern und in dieser Geschlechtsaufteilung und das spiegelt sich natürlich vor allen Dingen dann auch in der Mode im Besonderen wieder. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein ganz zentraler Punkt. Also ich glaube nicht, dass du jetzt Mode und Gesang so miteinander vergleichen kannst.
Also Germany's Next Topmodel ist übrigens auch inhaltlich so schlecht, da wird eigentlich nie über Mode gesprochen. Wenn die gut, mal über irgendwie über inhaltliche Trends und was zurzeit an ist, ich sag mal so, 80% der Deutschen hat überhaupt keine Ahnung von Mode. Die kaufen, was es beim C&A oder in anderen Kleidungsunternehmen einfach gerade angeboten wird.
Okay, also wenn ich von meiner Seite aus jetzt so als wirklich distanzierter Betrachter dieses Formats für mich dann nochmal ein Fazit fassen würde, wäre es, dass man das sicherlich überlegen könnte, ob man nicht wieder einen Gewinner und eine Gewinnerin macht. Für mich ist aber definitiv die falsche Entscheidung, wäre jetzt zu sagen, man schmeißt die Männer wieder alle raus, man schmeißt die Diversität raus. Das würde ich alles nicht machen. Ich glaube, das gibt auch Reizpunkte und ich glaube auch, dass das schon die Quoten gezeigt haben, dass die Leute da ein gewisses Interesse dran haben, weil da teilweise das Einschaltverhalten auch hochgegangen ist durch diese Neuerung, zumindest punktuell. Das ist meine Überzeugung. Und ich glaube einfach, dass der Hund da woanders begraben liegt, nämlich, dass sie es nicht schaffen, diese Neugier, die sie teilweise zum Anfang und dann auch in dieser Umstyling-Phase, wo ja wirklich die größten Transformationsprozesse sozusagen stattfinden, die praktisch über die ganze Staffellänge zu halten, das ist für mich ein Problem der dramaturgischen Aufsetzung, nämlich, dass sie es einfach genau nicht kompakt genug haben. Also für mich hat die Sendung einfach so ganz, wie gesagt, ich gucke sie nicht, ich kann es letztendlich valide inhaltlich gar nicht beurteilen, aber wenn ich mir das nochmal auf dem Blatt Papier aufmale und mir dann eine dramaturgische Kurve denke, ist der Zeitraum einfach viel zu lang und zerfleddert. Das sind 3,5 Monate. Das ist für mich irre lang. Der Zeitraum, der müsste für mich viel limitierter sein, viel begrenzter, damit sich da diese dramaturgische Energie, praktisch dieser Heldenerzählung, letztendlich ist es ein einfach gestricktes Format, was mit einer klassischen Heldenerzählung arbeitet. Wenn du das etablieren willst, musst du meiner Meinung nach einfach eine ganze Ecke weniger Folgen machen. Und ich glaube einfach, dass das auch gewisse Quotenschwächen ausbügeln würde. Also ich glaube, dass das praktisch der Punkt wäre, wenn ich eine Empfehlung an ProSieben aussprechen würde, wäre das praktisch der erste Ansatz, an den ich ansetzen würde.
Ja, ich glaube, das Format wird aber so nicht mehr verändert. Es wird einfach so wahllos weitergehen. Du wirst einfach die Heidi-Show haben. Du wirst jetzt Männer haben. Ich zum Beispiel glaube nicht, dass für so viele Leute diese Diversität toll finden. Jedes Mal bekommen diese Teilnehmerinnen oder Teilnehmer wahnsinnig viel Hass von irgendwelchen Leuten ab, die eigentlich auch mit dem Thema nichts zu tun haben.
Also
Du hast jetzt gerade meine Worte verdreht. Ich habe gesagt, die Quoten werden nicht mehr besser. Und ich glaube nicht, dass irgendeine Änderung noch dazu führt, dass die Leute wiederkommen.
Ja, okay. Gut, das kann eine Überzeugung sein, die du hast.
Und es gab halt auch viele, die dann halt auch einfach gesagt haben, was muss ich mir da jetzt da irgendwelche Transfrauen angucken? Da gibt es halt einfach viele, die können sich das nicht vorstellen, was das für Menschen sind und die damit erstmal auf Ablehnung stoßen.
Okay, aber auch da jetzt wieder nochmal jetzt die Frage, weil ich finde das wichtig, ganz kurz vielleicht. Nein,
die Leute haben eine freie Wahl und wenn es denen einfach hier nicht gefällt bei ProSieben, dann gehen sie halt weiter.
Ja, aber sorry, wenn ich das mal jetzt so klar sage, weil ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, das für mich so klar zu machen. Wenn du sowas in den Raum stellst, dann musst du sagen, was ist da jetzt der Sinn dahinter und was ist die Konsequenz, die daraus erwächst. Ist jetzt die Konsequenz daraus nur, weil da Leute haten und das vielleicht nicht sehen wollen, weil sie es nicht in ihr Weltbild reinkriegen, dass man das dann wieder zurückstutzt und es wieder zurückdreht alles und die Leute praktisch, die da jetzt sich eine Repräsentation erarbeitet haben, dass man die jetzt dann wieder verdrängt und da rausdrängt und ihnen diese Repräsentation nimmt, ist das dann jetzt die Lösung oder die Schlussfolgerung, die daraus erfolgt?
Das kann ich dir nicht
sagen. Weil frage ich, kann das Erstrebenswerte sein, das daraus erfolgen sollte, dass man das jetzt wieder zurückdreht, nur weil man da vielleicht irgendeine Hoffnung mit verbindet, dass man dadurch wieder irgendwelche Quoten steigert oder so? Weiß ich nicht, ob das wirklich was sein kann. Also da würde ich Abstand von nehmen. Also ich sehe das so nicht. Also ich glaube, wir haben uns weiterentwickelt gesellschaftlich. Es gibt einen anderen Zeitgeist. Das wurde dort aufgegriffen, finde ich, ehrlicherweise eine nachvollziehbare, auch richtige Entscheidung. Aber
die Kandidaten, die jetzt im Finale waren, die waren zwischen 21 und 34 Jahre alt. Also man hat sich da wieder auch für jüngere Leute entschieden. Und die älteste Kandidatin, die überhaupt weitergekommen ist, war eine nur 47-Jährige, nämlich die Männer waren mit 49 und 57 die Ältesten. Alle anderen waren wieder deutlich jünger. Also da ist es so, da hat man das schon zurückgestuft.
Okay, gut, aber es ist es ja so, also es gibt natürlich diese klassische Vorstellung von einem typischen Model in Anführungsstrichen, wie das vielleicht mal vorhanden war. Ich sage jetzt mal, das ist ja auch immer noch Teil des Formats. Das heißt, Leute, die sich davon angesprochen fühlen, das jetzt mal unbewertet, die werden da ja trotzdem auch noch bis zu einem gewissen Punkt bedient, wenn du das sogar argumentierst. Und dann gibt es eben halt auch noch andere Identitäten, die da sind und von denen sich wiederum vielleicht andere angesprochen fühlen. Muss man das denn gegeneinander ausspielen, frage ich mich dann.
Ich muss es nicht gegeneinander ausspielen, aber du siehst doch einfach, dass es auch Leute gibt, die immer wieder Hasskommentare schreiben, und solche Leute sind auch nicht, die dann die gesamte Staffel von Germany's Next Topmodel angucken. Und ich glaube,
ja, aber ist ja nochmal, ja, aber sind jetzt Hasskommentare der Grund dafür, dass man sagt, man macht es dann nicht mehr? Also ist jetzt die Marschroute, dass man sagt, man gibt dem Hass nach? Also das ist doch eigentlich eine Fehlentscheidung. Das kann doch eigentlich nicht etwas sein, was man sich vornehmen sollte, dass man Hass nachgibt, sondern muss man eher den Hass kritisieren und nicht den Hass als Legitimation nehmen.
Ja, aber ich meine, das führt jetzt gerade in eine Diskussion, die so überhaupt nichts mehr mit dem Format zu tun hat.
Okay, aber du hast halt Hass als Faktor reingebracht in die Diskussion. Aber
ja, gegen Diversität, und es gibt einfach viele Leute, die halt einfach aus gewissen Punkten diese Sendung angucken. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass früher zum Beispiel Galileo irgendwelche BH-Tests gemacht hat, wo irgendwelche jungen Frauen auf irgendwelchen Hüpfmatten hochgesprungen sind. Nicht umsonst ist bei TAF nach wie vor irgendwelche Rutschtests in irgendwelchen fernen Ländern mit jungen Frauen und nicht mit irgendwelchen alten Männern mit Bierbauch. Ist halt einfach so. Die Leute sollen dranbleiben. Das Fernsehen
war schon immer so. Es gibt gewisse Attraktivitätsmuster, da kann man drüber streiten, wie objektiv sind die nicht, wie konstruiert sind die oder nicht. Das ist echt extrem komplex, dem können wir hier unmöglich gerecht werden. Es ist so, ich finde halt einfach so dieses klassische Muster von einem Model, was mal entstanden ist. Ich finde ganz wichtig, das mal zu hinterfragen, wer hat dieses Muster etabliert? Wer hat dieses Muster auch praktisch, wer hat dazu beigetragen, dieses Muster aufrechtzuerhalten und es weiter zu legitimieren, es weiter zu verbreiten und es weiter als die Norm durchzusetzen? Und letztendlich, wenn das etwas Konstruiertes ist, ein Stück weit zumindest, finde ich, dass eigentlich ist es ja, wie soll ich das sagen? Ist es eigentlich eine Eroberung oder etwas, was man irgendwie erreicht hat, wenn man das zum Stück weit auch einfach dekonstruiert oder wenn man das auch mal hinterfragt und das diskursiv macht? Also das finde ich eigentlich sogar gut. Also das ist eigentlich sogar eine Errungenschaft, und dass das etwas ist, was tatsächlich auch Germany's Next Topmodel mit aufgegriffen hat und sich nicht weiter dagegen gesperrt hat, das ist tatsächlich etwas, wo ich einen der wenigen Punkte finden würde, die ich lobe an dem Format. Aber ich glaube, das ist einfach, ich glaube einfach tatsächlich, der größte Punkt ist einfach der, dass es da ein Problem gibt mit der Masse. Also da wird für mich zu viel auf Masse abgerichtet bei Germany's Next Topmodel, jetzt rein von der Quantität des Outputs, und dass es so einen Modus der Dauerbeschallung bekommt. Und wenn du die ganze Zeit beschallt wirst, dann machst du irgendwann die Ohren zu, als Zuschauer, als Zuschauerin. Und ich glaube, das beobachten wir momentan auf verschiedenen Feldern im linearen TV. Das beobachtest du zum Beispiel auch in Sat.1. Da wird am Mittwochabend fast immer irgendwie die gleiche Koch- und Backpampe gesendet. Und da beobachtest du auch, dass die Zuschauer da irgendwann flöten gegangen sind, weil es halt einfach immer das Gleiche ist. Da werden über 3 Stunden, 3,5 Stunden an einem Abend werden die Folgen gestreckt. Die einzelnen Folgen haben in sich gar nicht so eine große Konsequenz, Und ich glaube, dass das einfach Mechanismen sind, die rein vom von der Rezeption irgendwann einfach dazu führen, dass da Ermüdungsbrüche entstehen. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was bei Germany's Next Topmodel zu beobachten ist. Und ich glaube eher, dass das ein Problem ist, wo man ansetzen müsste.
Das sind für mich mehrere unterschiedliche Sachen, die du jetzt da durcheinander geworfen hast. Das geht mir zum Beispiel bei Topmodel, weiß ich nicht, ob das Format einfach zu alt ist, ob die Leute mit diesen ganzen Änderungen wie Diversität etc. und auch die Doppelbeschallung auf zwei Fernsehtage einfach nicht zu viel ist.
Ja.
Das kann man so anhand nicht statistisch darstellen, weil in der Zeit sich einfach zu viel ergeben hat. Wahrscheinlich hat ProSieben auch gesehen, die Quoten sinken. Was machen wir dann? Nein, wir machen einfach mehr Folgen aus dem Material, was wir sowieso produzieren.
Jetzt kommst du natürlich
mit. Jetzt kommst du aber mit Promi Taste. Und da ist es ja wirklich so, dass bei Sat.1 das ganze Jahr, bis auf kurze Ausnahmen, am Mittwoch gekocht oder gebacken wird. Und da habe ich mich auch mit aus meinem Bekanntenkreis, da haben wir ein paar Zuschauer von eben das große Backen eben angeguckt. Meine Tante kann gut backen und da habe ich sie natürlich auch immer ausgefragt, wie ist denn das Niveau von denen, die backen können? Und da sagt sie, ja, eigentlich schon gut, aber wenn du das halt irgendwie jeden Mittwoch siehst, dann ist es halt auch irgendwann zu viel.
Genau, ja. Und ich glaube, da kann ich deine Bekannte schon verstehen, ohne dass ich auch diese Formate gucke. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich The Taste geguckt habe, aber ich kann das verstehen. Wenn an einem Mittwochabend The Taste von 20.15 Uhr bis 23.45 Uhr oder so läuft und das dann teilweise Ausgaben sind, wo keine signifikanten Entscheidungen getroffen werden, also zum Beispiel, wer zieht ins Finale ein oder so oder wer gewinnt die Sendung. Also, dass das schon ein ziemliches Herumgeeiere letztendlich ist. Ja, und wenn du das dann immer noch auf weitere Spin-Offs irgendwie ausbreitest und dann sagst, wir machen jetzt auch noch Promi-Taste und senden
das,
dann
das haben zwei, drei Staffeln im Jahr. Ich würde mit dir halt dann tatsächlich lieber darüber reden, weil ja zum Beispiel Food Network in den USA immer wieder neue Formate konzipiert. Wäre es nicht mal klug, wenn Sat.1 wirklich jeden Mittwoch auf irgendwie Food oder sonst irgendwas setzen möchte, dass sie vielleicht mal die Bandbreite mehr machen, weg immer nur von diesen zwei, drei Formatgruppen, mal schauen, was es noch so für Formate gibt, mal was Neues, Frisches ausprobieren. Ich meine, es gibt ja auch Next Level Chef, wo du auf drei verschiedenen Ebenen kochst, wo dann der eine mit besseren Sachen kochen darf, wenn er irgendwie die Woche besser gewonnen hat. Also es gibt ja so viel, da könnte man ja durchaus mal durchgreifen und sagen, wir pilotieren jetzt einfach mal drei oder vier dieser Food Network Formate, die in den USA tatsächlich auch ganz gute Quoten haben. Und zum Beispiel wundert mich das dann, dass auch so ein Sender wie Kabel 1 dieses mit diesen drei Köchen auf vier Rädern ins Programm genommen hat, weil das wäre ja eigentlich die perfekte Programmfarbe ja auch für Sat.1 gewesen.
Ja, das stimmt. Da ist dann wieder eigentlich auch was, wo ich sage, auf Dauer würden die sich meiner Meinung nach einfach einen Gefallen tun, wenn sie auch da mal zwei Sender zusammenlegen, weil man dann einfach für den jeweiligen Sender, der dann am Ende übrig bleibt, eine höhere Programmdichte hat. Auf der einen Seite aber natürlich auch eine größere Abwechslung, weil man sich halt einfach seine Erfolgsformate nicht mehr untereinander aufteilen müsste. Und natürlich wäre das eine total sinnvolle Maßnahme eigentlich, diesen Roadtrip auch bei Sat.1 zu zeigen. Weil das geht ja schon nochmal in eine andere Schiene und das wird ja praktisch diese Forderung, die du gestellt hast, eigentlich ziemlich gut erfüllen. Nämlich, dass man ja mit einem großen Backen und The Taste eigentlich eine Studioshow hat und so eine Art Kochcasting. Und das ist ja viel eher on location produziert, dieser Roadtrip. Und das ist ja ein Buddy-Format, das ist irgendwie eher so ein bisschen Docutainment. Eher geht es so in diese Richtung. Deswegen, glaube ich, einfach würden da größere Unterscheidungen zwischen den Formaten
greifen. Hast du dann noch Rosins Restaurants, was du da eben mit zeigen könntest auf diesem Mittwochsendeplatz?
Genau, das könntest du auch auf Sat.1 zeigen, alles. Gibt es Möglichkeiten, die du da ausschöpfen könntest? Und generell kann ich nicht viel mehr machen, als dir da wirklich zuzustimmen und sagen, wäre es wirklich schön, wenn man einfach viel mehr pilotiert, viel mehr ausprobiert. Sat.1 hat das vor einer Zeit gemacht. Da haben sie, ich weiß nicht, wann war das auch, am Mittwoch, wo sie Und ist das der Mittwoch, wo dann, nee, oder ist das der Donnerstag, wo dann 1%-Quiz und so läuft und The Floor und dann lief das noch Allgemeinwissen. Das ist donnerstags, genau, ja. Ja, also da hat man gemerkt, da hat Sat.1 einige Sachen probiert. Gut, da waren dann wiederum einige Sachen auch dabei, die haben dann halt eben nicht funktioniert. Aber sich davon dann entmutigen zu lassen und dann zu das sagen, okay, halt hat nicht funktioniert, dann machen wir lieber halt immer das Gleiche, finde ich eigentlich schade, dass man dann so rumdenkt, sondern dann hätte ich gesagt, okay, wir haben Sachen ausprobiert, die haben nicht so funktioniert, dann haben wir doch trotzdem aber den Ehrgeiz, noch was zu finden, was Neues. Also einfach weiterzumachen, weiter zu probieren, weiter zu suchen, weiter zu modifizieren. Also praktisch eigentlich sich so ein
Experimentierkasten
weiter offen zu halten.
Das ist halt schön, ja. Senderchef Marc Rasmus ist noch nie aufgefallen bei der Pro7-Sat.1-Gruppe, ja, dass er revolutionär war. Er hat den ganzen Laden so übernommen, hat da vielleicht mal 2-3 Formate ausprobiert und das war es dann aber auch. Es ging ja zum Beispiel auch weiter, dass er hat ja auch bei Kabel 1 eigentlich nie wirklich sowas Revolutionäres Neues gemacht. Er hat vielleicht die früher bei RTL 2 waren, die erst in den USA gelebt haben, jetzt auf Hawaii, die hat er, glaube ich, hergeholt. Aber ansonsten ist ja, das hat er ja nie wirklich irgendwie mal was ausprobiert. Es ist ja jetzt so, der hat ja auch jetzt wieder so Serien bestellt. Jetzt kommt neben ein Hof zum Verlieben kommt jetzt ab 1.6. irgendwie die Feuerwehrfrau, was man da irgendwie ein Jahr im Archiv hatte, was auch gnadenlos floppen wird. Und man macht auch einfach weiter mit die Landarztpraxis, was auch keine guten Quoten mehr hat.
Ja,
also genau. Marc Rasmus ist halt, es tut mir halt leid, aber es ist halt einfach irgendwie da wird irgendwann, wird Sat.1 mit ihm so weit untergehen, dass man nicht mehr sieht, dass er überhaupt Marktanteile verlieren, weil man dann irgendwie, du hast es letztens bei RTL 2 gesagt, ja, man ist ja mit 3% bei den Werberelevanten irgendwann zufrieden, wo man sagt, Leute, wir können doch nicht mit 3% Marktanteil zufrieden sein, weil unser Senderschnitt vielleicht irgendwann 2,5% ist. Wir müssen mal wieder Fernsehen für die Masse machen.
Ja, das ist sicher, wenn du die Ansprüche einfach immer weiter runterschraubst oder die Relation, mit denen du das dann vergleichst, ist klar, dass du dich diesem Niveau dann immer weiter anpasst. Ich glaube, da muss man gerade als Medienbeobachter dann dagegen wirken. Das ist ganz klar. Ja, das ist natürlich... Ja, nicht in diese Falle tappt, absolut, das ist total richtig. Ich würde ja vielleicht sagen, dass man den Mittwoch vielleicht dazu nutzen könnte. Ich weiß nicht, ob es wirklich so clever ist, immer nur Kochen zu zeigen, ja. Also vielleicht wäre es sinnvoll, einfach das Ganze mal ein bisschen weiter noch zu denken, dieses Genre, dass man sagt, man macht vielleicht Lifestyle als Überthema und da kommt halt Kochen auch mit rein. Aber halt auch noch andere Sachen, dass man da doch noch eine größere Abwechslung hat. Ich glaube, das wäre einfach mal ein sinnvoller Gedanke, der dahinter steckt, ja. Das ist, ich muss ja sagen, vielleicht noch mal kurz zu Promi-Taste jetzt, das ist was ich bemerkenswert finde, weil das für mich so ein bisschen ein Novum eigentlich ist, wo ja praktisch schon eine zweite Staffel produziert wurde, im Anschluss an die erste, ohne praktisch die erste ausgestrahlt zu haben und zu wissen, wie kommt sie beim Publikum an. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verzweiflung ist, weil sie sozusagen sich es anders sich nicht mehr leisten können und praktisch so gnadenlos und kompromisslos auf Effizienz getrimmt sind, dass sie sagen, wenn das Studio für die erste Staffel aufgebaut ist, müssen wir direkt auch die zweite Staffel hinterher schieben und hier produzieren. Ob es tatsächlich das ist, also eher Verzweiflung, oder ob es eine gewisse Ignoranz ist, weiß ich nicht, weil ich finde es halt aus der Perspektive der Zuschauer ein bisschen befremdlich, weil man ja scheinbar auf das Votum der Leute dann gar nicht mehr so viel gibt. Also, dass man sagt, wir gucken erstmal, wollen die Leute das überhaupt sehen? Und wenn es sich rausstellt, ja, sie wollen es sehen, dann produzieren wir eine zweite Staffel. Aber so hat man natürlich das Gefühl, es ist einfach billig produziert. Das, was billig produziert ist, das senden wir einfach. Wie viele Leute das dann gucken, ist dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, solange es eine gewisse Grundflughöhe hält. Das ist halt wirklich so absoluter Schadensbegrenzer-Modus, ne? Wo du irgendwie jetzt nicht mehr darauf aus bist, dass du eigentlich Fernsehen mit Leidenschaft und Liebe machst und eigentlich den Leuten immer irgendwie was Neues bieten willst, um sie wieder von Neuem zu begeistern, um sie wieder von Neuem zu dich zu holen, ihnen irgendwie Dinge zu geben und Erfahrungen zu ermöglichen, also Seherfahrungen zu ermöglichen, die sie vorher so noch nicht hatten und irgendwie was Neues zu entdecken, also so auch dieser Sat.1-Slogan, es gibt noch viel zu sehen, finde ich halt aus einer idealistischen Perspektive schon fragwürdig so ein bisschen, was da eigentlich so für Mindset dahinter steckt, deswegen fand ich das erwähnenswert. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass man da vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr aus diesem Modus rauskommt. Obwohl ich natürlich zugebe, dass es eine wahnsinnige Herausforderung ist, in einem fragmentierten Markt über so viele Wochen im Jahr sein Programm linear bestücken zu müssen und gleichzeitig halt einfach auch immer weniger Produktionsbudget zur Verfügung zu haben und immer mehr zu gucken, was können wir uns noch leisten, wie viel können wir noch ausgeben für eine Showproduktion, dass das auch ein Dilemma ist, in dem dann zum Beispiel auch ein Senderchef wie Marc Rasmus steckt. Das will ich zugeben, dass das so ist. Und ich will da nicht in seine Haut stecken. Und deswegen, klar, hat er da eine große Herausforderung, die er da angehen muss. Wir können natürlich immer clever irgendwie oder so schlau daherreden, so von außen. Ja, Mittelweg finden, wie so oft vielleicht einen Mittelweg finden.
So, dann bin ich wieder dran.
Ja.
Ich kann eigentlich größtenteils dir da nur zustimmen. Ich sag nur liebloses Fernsehen. Wir haben jetzt wie viele Jahre? 15 Jahre HD Plus. Es wollen nur ein Drittel der Menschen dafür bezahlen. Muss man sich halt auch mal überlegen, ob sich diese ganze werbedurchdrängte Laberfernsehen, ob sich das halt dann die Leute tatsächlich in SD angucken wollen. Scheinbar nicht. Ich würde mir da auch mal als Sat.1 überlegen, was ich da mache, weil, wie gesagt, nur ein Drittel sind bereit, das zu bezahlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl habe und viele Filme von Sat.1, die wandern ab und zu auch dann, also jetzt nicht Animationsfilme, aber so ganz gute Dramen oder Thriller, die landen dann auch im ZDF und die haben meistens mit der Zweitausstrahlung am Montag im ZDF einfach doppelt so hohe Zuschauerzahlen und man sollte sich das wirklich mal überlegen. Die Leute wollen es scheinbar nicht mehr sehen, weil es einfach so werbedurchdrängt ist und es sind auch immer dieselben Werbungen. Es sind immer beschissene Werbungen und auch dann kommt der Marktguru, der Verivox, was die ja von ihren eigenen Marken an Werbung gemacht haben. Ich kann da einfach nicht mehr. Ich muss jetzt ins kühle Nass. Also wir müssen da jetzt auch jetzt Schluss machen.
Ins kühle Nass?
Es zermartert mir den Kopf, wie Sat.1 wirklich und auch andere Sender, du hast es ja auch mal kurz angesprochen im Vorgespräch, es ist ja völlig Wahnsinn, da kommt das große, der Lehrer-Comeback und die 6 Folgen, die man produziert hat, die versendet man an 2 Donnerstagen. Da fragt man sich dann auch, für was die ganze Werbung, für was irgendwie was produzieren, wenn du das einfach 3 Stunden hintereinander rauspustest. Früher hast du einfach gesagt, wir machen 6 Folgen, okay, dann produzieren wir vielleicht noch irgendwas und machen das über 6 Wochen. Jetzt wird es über 2 Wochen, aber es ist halt nur noch RTL Plus und RTL Plus.
Ja, schreibt, klar, natürlich.
Aber sagen wir so, RTL finanziert den Bums auch nicht.
Also sie wollen natürlich RTL Fernsehen. Plus auf Biegen und Brechen in die Gewinnzone bringen und deswegen versuchen sie natürlich mit allen Mitteln und mit allen Programmierungsstrategien irgendwie das Ganze noch mehr in die Richtung RTL Plus zu verschieben, ne? Weil es einfach kurzfristig wahrscheinlich deren Hauptziel ist und deswegen machen sie dann so ein Comeback wie der Lehrer und framen das nicht auf RTL linear, sondern auf RTL Plus in Streaming, senden dann 4 Folgen von Take Me Out am Stück, wo du dir ausrechnen kannst, dass das keiner 4 Stunden am Stück guckt, sondern dann sagt, wenn sie neue Folgen von Take Me Out bringen, dann wird das lineare nur noch ein Schaufenster sein, da werden sie auch darauf spekulieren, dass die Leute wieder dann nach RTL Plus wechseln, um das weiter zu gucken, dann an anderen Tagen. Das gleiche bei Morden auf Öd, wo sie den Krimi was ja noch mit auch linear am zugkräftigsten beim Gesamtpublikum war, ein Jahr im Voraus auf RTL Plus ins Streaming zu stellen und erst mit einem Jahr Verzögerung dann auch linear zu bringen, wo man sagt, auch das Gesamtpublikum soll gefälligst nach RTL Plus kommen, so winkt mit dem Zaunfall, kommt ihr jetzt hin. Da versuchen sie natürlich auch Gewohnheiten noch weiter dahin zu verschieben. Das wird sowieso interessant, wie sich das noch weiter verändern wird. Also spannende Zeiten, wirklich spannende Zeiten, das wird man alles sehen.
Ja, und ich habe jetzt Kopfschmerzen von Sat.1. Also bis dahin, bis nächste Woche.
Okay, bis dann.